Wir kommen heute zum letzten Teil dieser Miniserie Scheidung und Wiederheirat. Und wie gesagt, das ist nicht das, was wir üblicherweise jeden Sonntag lehren. Und wir haben es eigentlich noch nie besprochen. Das ist das erste Mal, seit ich predige und hier in der Gemeinde lehre. Aber wie gesagt, da gibt es immer wieder viele Fragen, vielleicht weniger in unseren Kreisen als auch in anderen. Und vielleicht wirst du immer mal wieder konfrontiert damit. Und Leute sagen dir, aber es steht doch schwarz auf weiß, wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Und wie gesagt, diese Dinge haben wir hier besprochen, nicht um irgendjemand zu beweisen, dass wir Recht haben, sondern Menschen freizusetzen. Das ist nämlich das Wesen des Evangeliums, dass wir Menschen helfen können. Das Evangelium bedeutet eine gute Nachricht und diese Nachricht ist gut für alle. Ob du Single bist, verheiratet bist oder geschieden bist, es ist eine gute Nachricht für jeden Menschen. Amen. Und ein Geschiedener hat einmal folgende Aussage gemacht. Er sagte, es wäre für mich im Leib Christi einfacher gewesen, wenn ich meine Frau umgebracht hätte. Nachdem ich Buße getan und meine Zeit im Gefängnis abgesessen hätte, hätte man mich vermutlich eingeladen, um Zeugnis von meinem Leben zu geben. Aber als Geschiedener scheine ich die unverzeihliche Sünde begangen zu haben. Und da gibt's Leute, die das wirklich erlebt haben, die sagen können, es scheint eine geringere Sünde zu sein, jemanden umzubringen, als eine Scheidung hinter sich zu haben oder ein zweites Mal verheiratet zu sein. Und das ist einer der Gründe, weshalb wir dieses Thema miteinander beleuchten. Zuerst einmal ein kurzer Rückblick. Wir haben gesehen, dass diese Stelle in den Evangelien, wo Jesus eben auf eine Frage der Pharisäer eingeht, dass es sich dort um einen ungültigen Scheidungsgrund handelt, den die Pharisäer praktiziert haben. Und Jesus sagt ganz einfach, wenn du ungültig geschieden bist, bist du verheiratet. Und wer eine Verheiratete heiratet, mit der er nicht verheiratet ist, der bricht die Ehe. Das war eine ganz einfache, logische Schlussfolgerung, weil eben die Pharisäer um Hillel diese Passage aus 5. Mose 24 falsch ausgelegt haben. Die zweite Stelle, die wir uns angesehen haben, war in Römer 7. Dort ist vor allem von diesem Scheidebrief die Rede, wo es heißt, dass die Frau durch das Gesetz oder dass die Frau ein Leben lang an den Mann gebunden ist. Und hier nimmt Paulus eigentlich Bezug auf diese antike jüdische Scheidungspraxis, nämlich dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen konnte. Sie war durchs Gesetz an den Mann gebunden. Und der Mann konnte sich sehr wohl von seiner Frau scheiden lassen, aber nicht umgekehrt. Und deshalb nimmt er diese Wahrheit, dieses Beispiel, um einen ganz anderen Punkt zu illustrieren. Das hatten wir im zweiten Teil besprochen. Im 5. Mose 24 steht ja diese Aussage, die eine Kontroverse unter den Pharisäern verursacht hat, nämlich sie haben sich gestritten darüber, was es bedeutet, wenn ein Mann seine Frau wegen der Blöße einer Sache entlässt oder weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat. Und wie gesagt, die Pharisäer waren geteilter Meinung, aber Jesus hat es geklärt und hat gesagt, da geht es um Ehebruch. Also im 5. Mose 24 wird dem Mann eine Scheidung erlaubt, wenn seine Frau die Ehe gebrochen hat. Das war das, was das Gesetz sagt. Und die Frage, die ich ja einmal gestellt habe, was bedeutet denn jetzt das, wenn 5. Mose 24 Ehebruch als einen Scheidungsgrund angibt? Was bedeutet das für uns Christen? Hat das jetzt für uns Gültigkeit, ja oder nein? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir wiederum verstehen, dass es hier drei Möglichkeiten, drei Gesetze gibt, nach denen wir leben können. Wir können uns erstens nach dem Gesetz des Mose richten. Würden wir dieses ganze Gesetz so befolgen, wie es damals Gott dem Volk Israel gegeben hat, wären wir, die meisten von uns, schon im Gefängnis. Lies einmal, was man da machen muss, wenn bestimmte Dinge nicht funktionieren. Du machst dich strafbar. Zweitens, das zweite Gesetz ist das ZGB, das Zivilgesetzbuch, das hier in unserem Land das Familienrecht regelt, Heirat, Scheidung und so weiter. Das wird durch das ZGB geregelt. Und drittens haben wir das Gesetz des neuen Bundes, das Gesetz der Gemeinde, welches das Gesetz der Liebe ist. Nun, diese ersten beiden Gesetze, das Gesetz des Mose und das ZGB, sind beides Gesetze, die sich mit äußeren Schranken, mit äußeren Faktoren beschäftigen. Dort wird quasi der Ausstieg geregelt. Das heißt, wenn eine Beziehung kaputt ist, unerträglich geworden ist, so dass die Eheleute sagen, das geht nicht mehr, dann haben diese Gesetze keine Kraft, das eigentliche Problem anzugehen. Weil das eigentliche Problem ist ja nicht die Scheidung, sondern all das, was dem vorausgegangen ist. Hingegen das dritte Gesetz, das Gesetz der Gemeinde, ist kein Gesetz, das äußere Faktoren regelt, sondern ein Gesetz für den inwendigen Mensch, das unser Innenleben anspricht, sprich dort, wo eigentlich die Ursache entsteht für jede Scheidung. Wir haben auch gesagt, dass nicht jede Scheidung Sünde ist, weil Gott selbst hat gesagt, ich gebe dir, Israel, den Scheidebrief. Aber wir wissen, dass jede Scheidung die Auswirkung von Sünde ist. Und deshalb wäre es falsch, wenn wir einfach den Hebel bei der Scheidung ansetzen und sagen, nein, das darfst du nicht. Weil in diesem Wort, das darfst du nicht, das ist eine Terminologie des Gesetzes und du weißt, da ist keine Kraft drin. Hingegen, wenn die Ursache des Problems angegangen wird, sprich die Sünde, Unvergebenheit und solche Dinge, die im Herzen des Menschen stattfinden. Dort kommt das Gesetz des neuen Bundes, das Gesetz der Liebe zum Zug, wo eben bereits dort, wo Dinge entstehen, der Herr seinen Hebel ansetzt. Und das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. So, wenn wir fragen, welches Gesetz hat für uns Gültigkeit, oder anders gefragt, darf ein Christ sich scheiden lassen, dann müssen wir sagen, unter dem alten Bund ist Scheidung möglich. Beim ZGB ist Scheidung ebenfalls möglich. Aber hier kommt der springende Punkt. Das Gesetz der Gemeinde, das Gesetz des neuen Bundes, kennt keine Scheidung. Es verbietet sie nicht, aber es ist gar nicht nötig, das zu erwähnen. Geh mit mir einmal zum 1. Korinther 13. Ihr kennt, das ist das hohe, diese Schriftstellen, das hohe Lied der Liebe. Und an verschiedenen Orten wird erwähnt, dass die Liebe, dass wir durch die Liebe das Gesetz erfüllen. Übrigens, was das ZGB angeht, das ist das gültige Familien- und Eherecht für uns Christen, nicht der alte Bund. Weil es heißt im Römer, dass wir uns den staatlichen Mächten untertan machen sollen und dass wir uns der staatlichen Macht, den Gesetzen, die vom Staat gegeben sind, unterordnen sollen. Damit da keine Unklarheit besteht. Gut, im 1. Korinther 13, ab Vers 4. Die Liebe ist langmütig oder geduldig. Die Liebe ist gütig, andere übersetzen freundlich. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Nun hört ihr solche Dinge an, wie sie sucht nicht das Ihre. Stell dir vor, ein Ehepaar, wo beide nach diesem Gesetz leben. Ein Ehepaar, das in Agape wandelt, wird niemals vor dem Scheidungsrichter landen. Das wird nicht geschehen. Und deshalb ist es da auch nicht notwendig, dass Scheidung reguliert wird. Weil Gott hat uns nicht einen Ausweg gezeigt, sondern einen Weg hinein. So wie Dinge klappen, nicht wie wir entrinnen können, sondern wie Dinge funktionieren. Das war sein Ansatz, weil er wollte, wie gesagt, nicht den Ausstieg regulieren, sondern den Menschen helfen, dass ihre Ehe gelingt. Und deshalb hat er seine Liebe in unser Herz ausgegossen, dass wir lernen, dass wir hinwachsen zu dieser Art der Liebe, diese vollkommene göttliche Liebe. Es heißt, dass diese Liebe sich nicht erbittern lässt. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Und so weiter. Das ist das Hohelied der Liebe. Nun, das letzte Mal haben wir uns kurz mit diesem Gespräch noch beschäftigt, dass Jesus und Petrus geführt haben. Ihr könnt euch erinnern. Petrus, der ja so voller Tatendrang war, der lauthals verkündigt hat, Jesus, wenn dich alle verlassen, ich werde zu dir halten. Ich werde dich niemals verleugnen und wenn ich dafür in den Tod gehe. Also der hat den Mund ziemlich voll genommen und wir können glauben, das war seine Absicht. Der hat es wirklich ernst gemeint. Aber als es dann drauf ankam, da hat er versagt. Da hat er Jesus dreimal verleugnet. Und der Hahn hat gekräht. Und das heißt, dass er hinging und dass er bitterlich weinte. Weil ihm bewusst wurde, dass er eigentlich hier feige gehandelt hat. Dass er einen eigenen Standard hatte, dem er nicht gerecht wurde. Und nach seiner Auferstehung, nach der Auferstehung Jesu, hatte er, Jesus, mit Petrus ein Gespräch. Und Jesus fragte den Petrus, Petrus, liebst du mich? Und er hat dieses Wort Agape verwendet, was diese vollkommene göttliche Liebe beschreibt. Und Petrus hat ihm geantwortet, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber er verwendet nicht Agape, um ihm zu antworten, sondern er verwendet Philia. Eine geringere, wir können sagen, eine menschliche Form der Liebe. Und Jesus fragt zum zweiten Mal, Petrus, ergabst du mich? Und Petrus sagt, Jesus, du weißt, dass ich dich Philia habe, dass ich dich lieb habe. Er antwortet nicht mit Agape, sondern mit der menschlichen, unvollkommenen Form der Liebe. Und dann geschieht etwas ganz Interessantes. Jesus fragt ein drittes Mal. Und er fragt nicht, Petrus, ergabst du mich? Sondern er kommt, man könnte sagen, auf die Stufe des Petrus hinunter. Und fragt ihn, Petrus, philiost du mich? Dann heißt es, Petrus sagte, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, dass ich dich Philia habe. Und das heißt wieder, er wurde traurig. Warum? Sein eigener Anspruch, diese vollkommene Nachfolge zu leben. Und er war sich bewusst, ich habe versagt. Ich habe es nicht geschafft. Wurde ihm da ein zweites Mal sehr deutlich vor Augen geführt. Aber Jesus hat ihn in keiner Form verdammt. Er war nicht wütend, ging nicht auf ihn los, sondern im Gegenteil, er kam hinunter zu ihm und ist ihm auf seiner Ebene begegnet. Was lehrt uns das? Siehst du, für uns als Christen ist es relativ einfach und es geschieht schnell, dass wir den vollkommenen Standard kennenlernen. Aber Gott gibt uns Raum zu wachsen. Er weiß, dass wir nicht von heute auf morgen vollkommen sind in der Weise, wie wir leben, wie wir denken, wie wir handeln. Aber was er in uns sucht, ist ein Herz, das aufrichtig danach bestrebt ist, sich verändern zu lassen, dem Herrn von ganzem Herzen nachzufolgen. Das ist das, was er sucht. Aber er gibt jedem Menschen Raum zum Wachsen. Und das dürfen wir niemals vergessen, dass das unser Gott ist. Und siehst du, der Plan, den der Herr mit Petrus hatte, der wurde erfüllt. Petrus wurde benutzt, er wurde weiterhin gebraucht und die Absichten, die der Herr mit seinem Leben hatte, die gingen in Erfüllung. Das ist die Liebe unseres Gottes. Gehen wir zusammen zum 1. Korinther Kapitel 7 und lasst uns die letzte Passage im Neuen Testament lesen, wo es um Scheidung und Wiederverheiratung geht. 1. Korinther, Kapitel 7. Zuerst einmal im Vers 1, da liest du, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Also der erste Korintherbrief ist eine Antwort auf einen Brief, der vorausgegangen ist. Wir kennen diesen Brief nicht, wir wissen nicht genau, was die Korinther da dem Paulus genau geschrieben haben. Wir gehen davon aus, dass es sich um Fragen handelt, dass sie bestimmte Dinge wissen wollten, wie was zu handhaben ist. Und Paulus schreibt hier zurück, situationsspezifisch. Das heißt, er geht auf bestimmte Situationen, die dort in der Gemeinde stattgefunden haben, geht er ein. Lesen wir ab Vers 10. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Nun, das ist der letzte Abschnitt, den wir uns etwas genauer ansehen wollen. Vielleicht als erster Punkt das. Der erste Korintherbrief unterscheidet sich von der Passage, die wir in Matthäus 19 studiert haben, dadurch, dass Korinth keine jüdische Stadt war. Dieses Korinth liegt im antiken Griechenland und hat, man könnte sagen, eine griechisch-römische Kultur als Umgebung. Und ihr wisst, die Römer, die haben sich ja ziemlich ausgebreitet, haben einen Großteil Europas erobert und auch eben der Raum rund ums Mittelmeer. Und die Römer, die gingen dabei so vor, dass sie diese lokalen Gesetze und Bräuche möglichst wenig angepasst haben an das römische Recht, um eben Aufstände und Unruhen in diesen Gebieten zu vermeiden. Ihr seht, dass als Pilatus eben angesprochen wurde, der hat die Pharisäer gefragt, macht ihr mit ihm nach eurem Gesetz, was ihr wollt? Also die lokalen Gepflogenheiten blieben intakt. Und hier in diesem Korinth, da war die Scheidungspraxis eine ganz andere als damals in der Zeit von Jesu zu einem anderen, auch an einem anderen Ort. Und diese Scheidungspraxis in diesem griechisch-römischen Umfeld war noch haarsträubender als das, was Hillel geboten hat. Damals gab es die sogenannte Scheidung durch Trennung. Das heißt, wenn ein Mann seine Frau aus dem Haus geworfen hat, waren sie geschieden. Wenn eine Frau oder ein Mann ausgezogen ist, sprich sie in die Trennung gegangen sind, war dadurch die Scheidung schon vollzogen. Und das Schlimmste ist, es brauchte nicht einmal einen Grund. Es gab kein Verfahren. Es gab kein Gericht, das das Ganze beurteilt hätte, sondern es genügte, wenn der Mann einfach seine Frau entließ, sprich rauswarf oder die Frau ausgezogen ist. Das war genug. Und in dieser Zeit, da wurde nicht mal damit gerechnet, dass eine Ehe ein Leben lang halten sollte. Das war ein Gedanke, der in diesem kulturellen, sozialen Umfeld nicht vorhanden war. Und es ist sogar so, dass man Heiratsurkunden gefunden hat und auf diesen Heiratsurkunden, da wurde mehr über die Scheidung festgehalten, wie eine allfällige Scheidung zu regulieren sei, als über die Rechte und Pflichten der Eheleute. Also dort hat man damit gerechnet, die Ehe, die geht sowieso wieder auseinander. Also der Gedanke, ein Leben lang verheiratet zu sein, zusammen alt werden und zusammen zu sterben, gab es in diesem Umfeld nicht. Und eine kleine Nebenbemerkung, die für unsere Auslegung nicht wichtig ist, aber trotzdem interessant ist. Ihr seht, manchmal heißt es, zum Beispiel im Vers 12, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Dieses Wort entlassen, scheiden und entlassen sind im Griechischen zwei unterschiedliche Worte. Und dieses Wort entlassen wurde immer gebraucht, wenn jemand Hausbesitzer war. Also jemand, der ein Haus besessen hat und ging in die Scheidung, dann war er derjenige, der entließ. Die Person, die kein Haus hatte und ging in die Scheidung, war diejenige, die eine Scheidung einreichte. Also da sehen wir ein Wortspiel, das eine kulturelle Relevanz hat, die wir uns oft gar nicht bewusst sind. Aber wie gesagt, es tut nichts zur Sache für unsere Auslegung. Gut, lasst uns einmal am Anfang beginnen. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Nun, wie passt all das, was wir jetzt da gelesen haben, in das bisher Gehörte? Ganz einfach. Den Verheirateten, sagt Paulus, gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Stimmt das? Ja, das ist der Wille Gottes. Ganz einfach, hier siehst du den Willen des Herrn. Es ist nicht der Wille des Herrn, dass Scheidung geschieht. Es heißt im Alten Testament, dass Gott Scheidung hasst. Warum? Weil Scheidung Menschen schadet. Weil auch alles, was zur Scheidung führt, Menschen wehtut. Er sagt hier nicht, dass ein Mann sich nicht scheiden lassen kann oder eine Frau sich nicht scheiden lassen kann, sondern er bringt sein Herz zum Ausdruck und er sagt, es soll nicht geschehen. Es soll nicht geschehen. Versteht ihr? Was ist der Schlüsselpunkt? Das Schlüsselwort hier in diesen beiden Versen ist Versöhnung. Vers 11, wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet. Oder versöhne sich mit dem Mann. Das war wie Jesus, als er gefragt wurde, ist es recht, wenn ein Mann seine Frau aus jeder beliebigen Ursache einen Scheidebrief gibt, aus jeder beliebigen Ursache. Und Jesus ging zuerst gar nicht auf die Frage ein. Ihr erinnert euch. Sondern er sagt, am Anfang war es nicht so. Seine erste Reaktion war, was diskutiert ihr da über Scheidung? Lasst uns einmal sehen, wie es am Anfang war, was Gott ursprünglich geplant hat. Er wollte, dass es funktioniert. Er wollte, dass dieses Zusammenleben in Frieden und in Harmonie und in Liebe möglich ist. Und genau hier setzt Gott wieder an. Da ein zerstrittenes Paar offensichtlich, eine bestimmte Situation. Und er sagt, der Wille des Herrn ist Versöhnung. Und das wird immer der Wille des Herrn bleiben. Versteht ihr? Aber, wie gesagt, Gott weiß, dass es Situationen gibt, wo Scheidungen geschehen sind. Und da sagt er nicht, du darfst nicht oder du kannst nicht, sondern sein Ansatz ist, womöglich jage dem Frieden mit allen nach. Und das beinhaltet unsere Ehepartner. Nein, weil da dürfen wir uns nichts vormachen, das Ideal Gottes ist unmissverständlich. Das sieht so aus, dass ein Mann eine Frau heiratet und dass sie zusammen alt werden, dass sie zusammen glücklich sterben können. Das ist die Idee. Das war sein ursprünglicher Plan. Wir wissen, das Leben sieht anders aus, aber hier zeigt uns Gott einen Weg, wie es funktionieren kann. Amen. Und er macht keine Vorwürfe, sondern er will uns helfen. Also, er soll sich nicht scheiden lassen, das ist der Wille des Herrn. Und vielleicht noch einmal, noch, um das nochmals zu erwähnen, wenn es heißt, wenn sie aber doch geschieden ist, also Scheidung gibt es, es ist möglich. Er sagt nicht, man kann sich nicht scheiden. Wenn man einmal verheiratet ist, ist man ewig mit dieser Person durch unsichtbare Banden verbunden. Nein, das steht nirgendwo. Das sind Auslegungen, die Menschen hinzugefügt haben. Im Vers 11, wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet. Nochmals, warum sagt er, dann soll sie unverheiratet bleiben? Du wirst in diesem Kapitel finden, dass Paulus öfters diese Empfehlung gibt, unverheiratet zu bleiben. Auch jemand, der geschieden ist, sagt, heißt es im Vers 27, er bleibe unverheiratet. Wenn er aber doch heiratet, so sündigt er nicht. Das war der letzte Teil. Aber der Grund, weshalb er sagt, sie soll unverheiratet bleiben, ist der Vers 26, wo er sagt, ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, dass es für einen Mensch gut ist, so zu sein, nämlich unverheiratet. Da gab es eine Situation, was immer das war, möglicherweise Verfolgung. Aber diese Situation hat Paulus veranlasst, dass er sagt, bleibt unverheiratet, das ist besser. Aber er hat auch explizit hinzugefügt, wenn jemand, der los ist, heißt geschieden, losgelöst, wieder heiratet, so sündigt er nicht. Die anderen Verse sind eigentlich alle selbsterklärend, den übrigen aber sage ich nicht, der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Und diese Schriftstelle sagt nicht, dass der Mann oder die Kinder automatisch von neuem geboren sind, sondern dass wenn ein einzelner Ehepartner mit dem Herrn läuft, dass dieser Segen auf dieser Person auch sich in der Familie breit macht. Dass da ein Einfluss ist, der auf die Kinder und auch auf den ungläubigen Ehepartner geht. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Das sind klare Verse, wo Paulus den Korinthern schreibt. Nun, das waren jetzt eher, sage ich mal, theologische Antworten auf Fragen, die Menschen eben beschäftigt haben. Und lass uns noch ein, zwei andere Fakten miteinander studieren oder ansehen. Man sagt als Richtlinie, dass wenn jemand eine Scheidung hinter sich hat, dass er im Schnitt 2 Jahre sich Zeit nehmen soll, bis er wieder heiratet. Wie gesagt, das ist kein Gesetz, das irgendwo festgegossen oder festgeschrieben wäre. Das sind so Erfahrungswerte, wo man Menschen weitergibt, die durch eine Scheidung gingen, um das, was war, eben zu verarbeiten, aufzuarbeiten und sich wieder auszurichten auf etwas Neues. Was oft geschehen kann, muss nicht, aber wo vor sich geboten ist, ist, dass wenn jemand aus einer schlimmen Situation herauskommt, sagen wir einmal der Tod eines Partners oder vielleicht eben eine Scheidung, dass man sich dann aus Trostgründen zu schnell in eine neue Beziehung stürzt, wo man wieder Annahme, Wärme, Geborgenheit findet, aber das mehr eigentlich um einen Selbstwillen benutzt, um sich zu trösten. Und das ist eine Gefahr, wo man vorsichtig sein muss, wenn jemand so etwas erlebt, sich wirklich genug Zeit nehmen und nicht eine Beziehung als ein Trostmittel zu missbrauchen. Ich sage das mal so direkt. Man weiß auch, dass Zweitehen weit häufiger geschieden werden als erste Ehen. Und einer der Gründe ist der, dass die Probleme, die oft in der ersten Ehe zu der Scheidung geführt haben, dass die nicht bearbeitet werden, dass die nicht angeschaut werden, dass man diese Dinge mitnimmt. Und hier kommt etwas ganz Wichtiges zum Zug, und das ist die Ehevorbereitung. Und das kann man nicht genug betonen, dass wenn jemand sich entschließt, doch wir haben uns gefunden, wir wollen heiraten, dass man sich diese Zeit nimmt, sich auch vorzubereiten auf dieses gemeinsame Leben. Dass man im Vorfeld schon Bücher liest, dass man genügend Zeit verbringt, nicht nur mit Schmusen, sondern eben auch mit Reden. Dass man nicht nur körperlich die Zeit verstreichen lässt, sondern dass man sich kennenlernt. Dass man zusammen Bücher liest, dass man einen Ehevorbereitungskurs besucht. Am besten eine Ehevorbereitung besuchen, bevor der Termin beim Standesamt festgelegt wird. Ich hatte vor Jahren mal ein Ehepaar, das von außen kam. Sie sind nicht von unserer Gemeinde. Und die haben gesagt, ja, weißt du, wir haben schon zusammen geschlafen und dann waren wir auf dem Standesamt und jetzt würden wir gerne noch einen Ehevorbereitungskurs haben. Und ich habe gesagt, das ist genau die falsche Reihenfolge. Und eigentlich beginnt man mit der Ehevorbereitung und lernt sich da kennen. Geht weiter. Und es gibt heute so gute Möglichkeiten, die es vor 20 Jahren noch nicht gab. Wo die Erkenntnis auch über das Zusammenleben, über die Kommunikation, über Konfliktlösung und solche Dinge, über den Umgang mit verschiedenen Persönlichkeiten, wo man diese Dinge lernen kann. Und oft wird zu viel Augenmerk auf den eigentlichen Anlass der Hochzeit selbst gelegt. Man bereitet sich vor, aber zu wenig auf die Zeit danach. Und jemand hat mal gesagt, man studiert jahrelang, um einen Beruf ausüben zu können. Man geht zur Schule, man erlernt einen Beruf, man geht auf die Uni, aber niemand bringt einem bei, wie man eine erfolgreiche Ehe lebt. Und dabei gibt es hier heutzutage, sage ich Gott sei Dank, so viele gute Möglichkeiten, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wir sollten auch als Eheleute nicht aufhören, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Das ist etwas, das wir ein Leben lang tun sollten. Es gibt auch falsche Gründe, weshalb Menschen heiraten. Falsche Motivationen. Ich habe eine separate Predigt über das. Ich glaube, die heißt "Möchtest du heiraten?". Ich möchte hier ganz kurz einfach diese 7 Punkte herausgreifen, um euch zu zeigen, was falsche Beweggründe sind, jemanden zu heiraten. Der erste ist die Angst, keinen Partner finden zu können. Die sogenannte Torschlusspanik. Man nimmt den Nächstbesten, weil man denkt, ich bekomme sowieso niemanden, also ergreife ich die Gelegenheit beim Schopf. Das ist ein falsches Motiv, eine Ehe einzugehen. Ein zweiter Grund oder falscher Beweggrund ist der Druck von außen. Also wenn Eltern und Freunde anfangen, Druck zu machen, komm, ihr passt doch so gut zusammen, jetzt heiratet endlich. Oder auch wenn der Ehepartner, dein Verlobter, anfängt, Druck zu machen, müssten bei dir die Warnleuchten angehen. Siehst du, Druck von außen ist kein guter Grund, Ja zu sagen. Und ich weiß, es gab vor allem in früheren Zeiten auch oft diesen Druck der Eltern, die darauf gedrängt haben, die darauf bestanden haben. Oder was oft eine heikle Frage ist, wenn junge Mädchen ungewollt schwanger werden, dass sie dann gedrängt werden zu heiraten. Aber siehst du, ein zweites Übel wird das erste nicht auslöschen. Eine zweite Sünde bringt das erste, was geschehen ist, nicht in Ordnung. Das sind sehr heikle Themen, ich bin mir dessen bewusst. Aber siehst du, wenn jemand schwanger geworden ist, wäre es falsch, Druck aufzusetzen, du musst den jetzt heiraten. Das braucht viel Weisheit, Einfühlungsvermögen, aber wie gesagt, Druck ist kein gutes Motiv zu heiraten. Auch der sogenannte göttliche Druck nicht. Wenn jemand sagt, du, ich bin so in dich verliebt und ich glaube, wir gehören zusammen. Weißt du, ich war im Gebet und Gott hat mir gezeigt, du bist mein Partner. Da Und bei euch weiß ich, da geht sofort die Alarmglocke los. Aber es gab Leute, gibt sie heute noch, die durch solche Aussagen unsicher werden. Die denken, der ist schon länger im Glauben als ich. Wahrscheinlich hat er von Gott gehört. Und wenn Gott spricht, wer bin ich da, Nein zu sagen? Oder wo über Leuten geweissagt wurde. Oh, ich sehe, ihr gehört zusammen. Ich habe euch zusammen in Weiß gesehen und vor dem Altar und ich sah die Herrlichkeit. Und ich sah Großes in der Zukunft. Und so spricht der Herr, heiratet. Versteht ihr? Solche Dinge sind geschehen. Das ist ein definitiv falscher Grund, Ja zu sagen. Aber natürlich, wie junge Christen dann oft sind, was, wenn es wirklich der Herr war? Dann muss ich gehorchen. Und siehst du, so ist Gott nicht. Gott wird dich nicht zu einer Ehe zwingen. Der Sinn der Ehe ist, dass Frieden drin ist, dass sie Freude macht, dass sie Spaß macht. Und nicht, dass Gott irgendwo entscheidet, mit wem du verheiratet sein sollst. Und die Person, die überhaupt nicht passt. Nein, so ist unser Gott nicht. Die Idee der Ehe war eine gute Idee, die zu deinem Nutzen, zu deiner Freude, zu deiner Erfüllung dienen sollte. Könnt ihr Amen sagen dazu? Ein dritter Grund ist Eheschließung aus Frust und Trauer. Also wo wieder dieser Trostpflaster-Effekt, wo man denkt, ach, mir geht's so schlecht, oh wie schön, da ist jemand, der mich mag, lass uns heiraten. Also Beziehung oder Ehe eingehen, damit man getröstet wird, damit es einem besser geht, wird in der Regel zu Problemen führen. Ein vierter verkehrter Grund ist Geld. Wenn man merkt, der andere hat genug Geld und man selbst hat Schulden und denkt, oh, da werden alle meine Probleme gelöst, lass uns heiraten. Und man muss das mal sagen. Und ich hatte auch schon mit Leuten zu tun, mit Christen, die geheiratet haben und nach der Eheschließung hat der eine Partner dem anderen gesagt, wie hoch seine Schulden wirklich sind. Ihr lacht, aber für dieses Paar war das eine Katastrophe. Weil die ganze Vertrauensbasis, die ist weg. Geld ist ein schlechter Grund. Der fünfte Punkt, Problemen entfliehen zu wollen. Denken, wenn ich nur jemanden hätte, wenn ich nur verheiratet wäre, dann wäre mein Leben so viel einfacher. Ich sag dir, jenseits von diesem Ja-Wort, da gibt es Probleme, von denen du noch gar nichts gewusst hast. Stimmt das, ihr Verheirateten? Es gibt bestimmte Dinge, die hören auf. Bestimmte Dinge lässt man hinter sich, aber dann gibt es da wieder neue Herausforderungen, die wir alle so sehr mögen. Das liest man ja immer in den Inseraten, suche neue Herausforderungen. Und mit der Ehe bekommst du sie. Aber ich sage nicht, dass das schlecht ist, sondern da, wo zwei Flüsse zusammenfließen, da gibt es Turbulenzen. Man schleift sich, man kommt zusammen, man passt sich an, aber das gehört dazu. Das fördert auch, ganz ehrlich, unseren Heiligungsprozess. Wir müssen oft mit den Dingen, die uns dann beschäftigen, die uns weh gemacht haben, wo wir uns selbst enttäuscht haben oder enttäuscht wurden, müssen wir lernen, auch daran zu wachsen. Amen. Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, das Problem ist der andere, oder man wächst an der Situation, ohne dass man mit dem Finger auf seinen Partner zeigt. Ein sechster Punkt ist, jemanden nicht verletzen zu wollen. Also wenn man schon in der, sagen wir mal, in der Verliebtheitsphase ist, in der Verlobungsphase und man merkt, ach, das ist es nicht. Oder ich fühle mich unwohl und man hat Angst davor, den anderen zu verletzen und sich denkt, ja, ich heirate, das kommt schon gut. Nein, tu es nicht. Ich selbst hatte einen Freund, auch im Ausland, und er und seine Frau, die hatten 3 Tage vor der Hochzeit, das hat er mir später erzählt, 3 Tage vor der Hochzeit haben sie ein Gespräch gehabt, wo sie gefunden haben, wir passen eigentlich überhaupt nicht zusammen. Aber da waren schon 200 Gäste eingeladen, die Hochzeit war bereit, die Leute kamen von nah und fern, eine riesige Hochzeit. Eine große Sache, ich war auch eingeladen. Weißt du, wie lange die Ehe hielt? 6 Monate. Aus Angst, Nein zu sagen, aus Angst, die Gäste zu enttäuschen. Oder aus Mitleid. Man denkt, dieser arme Mann, diese arme Frau, die braucht jemanden. Ja. Und man heiratet aus Mitleid. Das ist ein verkehrtes Motiv. Probleme sind vorprogrammiert. Und siebtens eben der Lüge zu glauben, nach der Hochzeit wird er sich schon ändern. Nein, es wird einfach alles noch intensiver. Aber grundsätzlich ist es die gleiche Person, vor und nach der Hochzeit. Stimmt das? Ihr Verheirateten, es ist die gleiche Person. Wer eine zweite Ehe eingeht, sollte sich noch mehr Zeit nehmen für die Vorbereitung als ein Paar, das die erste Ehe eingeht. Das ist ganz wichtig, dass man nicht eilt, nicht sich in etwas hineinstürzt, sondern ganz ehrlich, aufrichtig eben Dinge auch bespricht und betrachtet. Etwas weiteres ist das, dass Anwärter auf die zweite Ehe manchmal glauben, dass Sex auch vor ihrer Eheschließung okay ist, da sie ja sowieso schon wissen, wie der Hase läuft. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem älteren Christen, der war so um die 60, denke ich, und stand davor, eben seine zweite Ehe einzugehen und sagt, ja, weißt du, das mit dem Warten mit dem Sex vor der Ehe, das ist für die Jungen ist das schon gut. Aber ehrlich, ich weiß ja, wie es geht und warum sollten wir warten? Wir heiraten ja sowieso. Und das ist nicht das, was die Schrift sagt, sondern es heißt, wenn ihr vor Verlangen brennt, dann heiratet. Dann heiratet. Das heißt nicht, wenn ihr vor Verlangen brennt, dann schlaft erst einmal und dann schauen wir weiter. Nein, es heißt, wenn ihr vor Verlangen brennt, dann heiratet. Warum? Weil Gottes Idee war, dass Sexualität in die Ehe hineingehört. Und sei dir bewusst, es ist immer ein besonderer Segen drauf. Und wenn du hier bist und bei dir ist alles anders gelaufen, als wie ich das jetzt beschreibe, was ideal wäre, du weißt, es gibt Vergebung. Aber wichtig ist, dass unser Herz der Wahrheit nicht widersteht. Weißt du, oft, wenn wir eine Wahrheit hören und wir dieses Ja-Aber kommt in uns hoch, dann ist es manchmal die Seele, die einfach rebelliert, die sich nicht bereit erklärt hat, dem Worte Gottes und der Führung Gottes sich ganz zu unterordnen. Und da ist Segen drin. Ganz bestimmt. Also egal, wie oft jemand verheiratet war, das Ganze gilt, siehst du, das, was war, da gibt es Vergebung, da gibt es Reinwaschung. Gott schenkt uns einen neuen Anfang. Aber warum nicht diesen neuen Anfang so angehen, wie wenn es wirklich ein neuer Anfang ist? Es ist nämlich etwas Neues. Amen. Wenn jemand sich nach einer Scheidung entschließt, ehelos zu bleiben, ist das vor Gott völlig in Ordnung. Paulus ist sogar ein Fan der Ehelosigkeit, ein Befürworter, man liest das immer wieder, dass er die Ehelosigkeit befürwortet, weil man sich dann ungeteilt auf den Herrn konzentrieren kann. Aber er sagt auch, nicht jeder ist so. Siehst du, auch wenn jemand nach einer Scheidung sich entschließt, ehelos zu bleiben, müssen wir das respektieren und wissen, das ist von Gott völlig in Ordnung. Und diese Menschen sind vollwertige Geschwister. Sie sind in keiner Form geringer oder weniger wert oder irgendwas dergleichen. Nein, sie sind vollwertig. Das Problem bestünde höchstens dort, wo jemand diese Entscheidung trifft, weil er zum Schluss gekommen ist, zum Beispiel, alle Männer sind Schweine. Also wo er sagt, es gibt solche gibt solche Frauen, wo dann sagen, nein, mit Männern will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Oder auch umgekehrt, mit Frauen will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ich werde nie mehr mein Herz einer Frau öffnen. Ich werde nie mehr einem Mann vertrauen. Und was redet da? Die Verletzung. Und wenn eine Entscheidung dort geschieht, ehelos zu bleiben aus Verletzung, dann muss man diese Verletzung, die muss angegangen werden. Weil das ist ungesund. Das nagt in dir. Das macht dich kaputt. Aber wenn du dich in Freiheit entscheidest, ich will ehelos bleiben, dann ist das völlig in Ordnung vor Gott. Amen. Entschuldigt bitte meine direkte Sprache. Aber ich denke, ihr könnt das wegstecken. Fast noch ein letzter Punkt, ein fast letzter Punkt. Auch wer zum zweiten Mal heiratet oder eine Ehe wieder eingeht und es sind Kinder da, auch das muss man sich bewusst sein, sind oft Faktoren, die dann auch noch eine zusätzliche Rolle spielen. Es kann Probleme geben, Schwierigkeiten bei der Integration, bei der Zusammensetzung der neuen Familie, muss aber nicht. Und da braucht es viel Geduld, da braucht es viel Weisheit und Kommunikation, damit innerhalb dieser neuen Familie eben Dinge gut laufen können. Und ich möchte euch auch bitten, seid vorsichtig vor Gott bei der Beurteilung Geschiedener. Wir haben kürzlich mit jemandem geredet, der gesagt hat, ich habe mein Leben lang gegen Scheidung gekämpft, gepredigt, eben in diesem Sinne, man darf nicht wieder heiraten, man darf sich nicht scheiden lassen. Und er hat gesagt, als dann in meiner eigenen Familie so etwas geschehen ist, da hat sich bei mir alles auf den Kopf gestellt. Und ich habe gesehen, diese Schrift, das kann nicht so gemeint sein, wie es da steht. Und siehst du, es ist immer so einfach für jemanden, der in einer gesunden Beziehung ist, das zu beurteilen, was die anderen tun und lassen sollten. Und da müssten wir vorsichtig sein, dass wir nicht so schnell diese Urteilssprüche fällen. Diese 5-Minuten-Analyse und ich weiß, wer schuld ist. Versteht ihr? Es gibt ein Sprichwort, das sagt, die Christen ist die einzige Armee, die ihre Verwundeten erschießt. Und da sagt Gott, wenn wir etwas besser wissen, warum gehen wir nicht hin zur Person und helfen ihr? Niemand ist stolz darauf, dass er eine Scheidung hinter sich hat. Versteht ihr? Und wer sind wir, dass wir dann hingehen und sagen, du Versager, du hast das falsch gemacht, das war dein Fehler, das hast du verkehrt gemacht. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir anfangen würden zu suchen, wir würden alle etwas bei jedem von uns finden. Und im Falle eines Konfliktes, im Falle einer Scheidung, im Falle, wo Verletzungen bei einem Partner vorhanden sind, da werden diese Mängel bei der anderen Person groß gemacht. Kennt ihr das? Wenn du schon mal verletzt warst oder verletzt wurdest von jemandem, ist so eine typische Reaktion, ist, man sucht, man schaut, was die andere Person denn verkehrt gemacht hat. Und die Pharisäer, die waren so zornig auf Jesus, dass er einen solchen Zulauf hatte, dass ihm die Leute, die haben ja gesagt, hey, ihr Pharisäer seid schon gut, aber wie der predigt, sowas haben wir noch nie gehört. Und sie wurden von Eifersucht ergriffen. Und die haben danach gesucht, dass sie einen Fehler finden in ihm. Haben ihm Fallen gestellt. Haben ihm Trickfragen gestellt. Warum? Weil sie wollten etwas in ihm finden, damit sie ihn anklagen könnten. Und das tun frustrierte Menschen. Das tun verletzte Menschen. Und bitte erliege auch nicht dieser Lüge, dass du denkst, wenn du eine Seite gehört hast, dann hast du ein objektives, vollständiges, göttliches Urteil. Nein, wir sollen unsere Verwundeten nicht erschießen, sondern ihnen helfen. Amen. Das ist ganz wichtig, weil ich bin der Überzeugung, das ist das Herz Gottes, dass wenn jemand in Sünde ist, dass wir hingehen und ihn rausreißen, dass wir helfen. Und ich denke, das ist schwieriger, zu jemandem gehen im Geist der Liebe, im Geist der Sanftmut und zu sagen, du, lass uns mal reden zusammen. Als irgendwo am Stammtisch zu sagen, die Probleme von so und so sind weil. Wir Menschen reden natürlicherweise über die anderen. Das ist immer Gesprächsstoff. Aber fang an, auf dein Gewissen zu hören. Ist das, was du sagst, wie du es sagst, die Schlüsse, die du ziehst, sind die dem Herrn wohlgefällig? Gefällt das dem Herrn? Ich sage nicht, dass man gar nicht über andere Menschen reden darf, weil es ist wo du hinhörst, Menschen reden über Menschen. Das ist das Leben. Aber die Art und Weise, wie ich rede, das habe ich schon oft erlebt, dass mein Gewissen dann manchmal auch schon gesagt hat, nachher, da hast du was falsch gemacht. Da hast du was gesagt über jemanden, das Gott nicht gefällt. Wo der Heilige Geist in mir sofort reagiert hat. Und lass uns in dem wachsen. Und siehst du, die Liebe Gottes ist etwas so Wunderbares. Ich habe das gestern am Schluss erzählt. Oh, Zeit läuft. Darf ich noch fertig machen? Okay. Kenneth Hagin hatte mal ein Paar, das zu ihm kam, und die waren kurz vor der Scheidung und wollten Rat. Waren Gläubige, hatten also beide noch dieses Verlangen, Gott wohlgefällig zu sein, und wollten Rat. Und er hat ihnen ganz einfach geantwortet: Lest jeden Abend zusammen im Bett 1. Korinther 13. Sonst nichts. Lest es einfach jeden Abend zusammen. Und die waren zuerst erstaunt über eine banale Anweisung. Also wir haben echte Probleme, was sollen wir jetzt da zusammen lesen? Und sie haben 1. Korinther 13 dann tatsächlich angefangen zu lesen. Jeden Abend zusammen. Jeden Abend zusammen. Die Liebe ist geduldig, sie ist freundlich, sie neidet nicht, sie rechnet das Böse nicht zu. Haben das immer zusammen gelesen. Und dann irgendwann sind sie zurückgekommen und haben gesagt, wir sind frisch verliebt. Es ist wie am Anfang. Was ist das? Ihr Lieben, das ist die Kraft des Wortes Gottes. Der Same des Wortes Gottes in das Herz gesät, die Frucht ist aufgegangen und hat bewirkt, wozu es gesandt wurde. Oh, preis dem Herrn. Das ist die Liebe. Siehst du, Gott ist immer für Menschen. Egal, wenn wir es in unseren Augen schon verurteilt haben, er ist immer noch für sie. Und ich vergesse nie, als ich in der Highschool war, und das letzte Beispiel, in Tulsa, in Victory Christian High School, eine christliche Schule. Und christliche Schulen sind nicht so christlich, wie sie klingen. Weil da gibt es vor allem in Amerika, weiß ich das, gibt es viele Eltern, die schwierige Kinder haben, die sich davon etwas versprechen, wenn sie in eine christliche Schule schicken, dass sie sich bessern. Und ich war mittendrin ein halbes Jahr und wusste, dass es da beides gibt. Da gab es wirklich sehr gute Teenager, die dem Herrn nachfolgen wollten, und diejenigen, die überhaupt nichts davon wissen wollten, die kriminell waren, die Dinge getan haben und so weiter. Auf jeden Fall war da einmal ein Chapel-Service. Wir hatten jede Woche so Chapel, wo man sich als Schule versammelt hat im Plenum und wo es einen geistlichen Input und eine Lobpreiszeit gab. Und da kam ein Model aus New York, es war eine Frau, die gläubig war, die dort in der Modelwelt eben Jesus weitergegeben hat. Und die hat gepredigt eben über solche Dinge wie Stolz, über ich weiß nicht, was es alles war. Auf jeden Fall, sie kam zu einem Ende, ging wieder und wir hatten dann noch eine Anbetungszeit, eine Lobpreiszeit. Und plötzlich in dieser Lobpreiszeit ist der Heilige Geist gefallen. In diesem Chapel, Auditorium. Und er hat sich auf eine ganz außergewöhnliche Weise manifestiert, nämlich in Liebe. Ich kenne das vor allem, wenn wir Heilig Geist Gottesdienste haben, dass wir lachen im Geist, dass wir trunken sind im Geist, dass wir einfach umhüllt sind. Aber dort, diese Manifestation war ganz spezifisch Liebe. Ganz spezifisch. Und versteht, da waren solche schweren Jungs, da waren Mädchen, die verstritten waren, da waren Schlägertypen, da waren Alkoholiker, Teenager, da war alles, da waren Streitigkeiten. Und als das geschah, da schien es als, es schien nicht nur so, das war so, als diese Salbung fiel, ist jeder geschmolzen. Die härtesten Jungs, die nichts von Gott wissen wollten, fingen an zu weinen, einander um den Hals zu fallen, haben sich um Vergebung gebeten. Ich habe sowas noch nie gesehen. Da ist Versöhnung passiert, wo haben sich Teenager entschuldigt. Da sind Dinge gebrochen, wo Wände da waren. Wo Verhärtungen da waren. Und normalerweise, wenn die Chapel vorbei war, sind alle raus und haben geredet. Aber an diesem Tag, da war eine Stille, wie ich es noch nie gehört hatte. Und ich habe erlebt, wie es ist, wenn die Liebe Gottes sich manifestiert. Und ich weiß, wenn wir einmal vor Gott stehen, vor dem Herrn stehen, dass wir dasselbe erleben werden. Noch stärker. Aber es ist wie du bist, transparent, ist nichts mehr, was vor ihm bestehen kann, keine Härte, die seiner Liebe widerstehen kann. Da wirst du einfach weich geliebt. Seht ihr, das ist das Herz Gottes. Abschließend, zusammenfassend, lass mich diese Punkte sagen. Gottes Plan für jede Ehe ist, dass sie ein Leben lang in Frieden hält. Gläubige Ehepaare, die in Schwierigkeiten stecken, oder gläubigen Ehepaaren, die in Schwierigkeiten stecken, sagt das Wort Gottes, dass sie nach Versöhnung und Liebe streben sollen. Geschiedene müssen nicht zu ihrem ersten Ehepartner zurückkehren und sie sind frei, wieder einen gläubigen Partner oder Partnerin zu heiraten. Amen.